Von mir, bin ich laut genug? Ja, ne? Ja? Okay. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir hier so zusammen Gottesdienst feiern können. Mö, hattest du schon auch angesagt, dass es hinterher noch auch was zu essen gibt? Oh, dann sage ich das jetzt noch. Wir haben an diesem Gottesdienst, hinterher noch auch einen Snack für euch. Und zwar gibt's noch lecker, so ein bisschen so eine Asia-Pfanne mit so Gemüse, Spätzle und ein bisschen Hähnchenfleisch. Entweder mit so Kokos-Curry-Geschmack oder mit so einem süßen Chili und was auch gar nicht so scharf ist. Das hat uns der Franz Kreis uns bekocht und es ist noch etwas übrig. Und das wollen wir hinterher noch ein bisschen warm machen und da könnt ihr euch gerne noch bedienen. Also damit halt auch schon sozusagen ihr jetzt nicht so sehr auf die Uhr gucken müsst, wegen dem Mittagessen und genau, wir dann so ein Stück wie die Urgemeinde auch sind, indem wir halt das auch etwas länger laufen lassen können. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir hatten am Freitag auch noch so einen besonderen Gottesdienst, war ja sozusagen der erste Gottesdienst nach den großen Ferien, wo es halt auch wieder für die Superhelden losgegangen ist. Und ich wollte euch mal erzählen, wie das überhaupt so dazu gekommen ist, auf diesen Titel Kultschock Superhelden. Und zwar hatten wir vor ein paar Jahren so auf dem Herzen, dass uns wichtig ist, dass der Kultschock ein Ort wird, beziehungsweise eigentlich vielmehr ein Ort bleibt, wo Jugendliche sich auch zu Hause fühlen, wo sie ihr Ding machen können, wo sie zweitens Jesus kennenlernen und drittens, wo sie eine wachsende Beziehung auch zu ihm bekommen. Und jetzt war so dieses Projekt von 19 bis 21 Uhr halt auch noch so die Frage, wie nennen wir das Ganze denn? Und das Ganze stand auch, dieser Namensfindungsprozess, auch unter einem gewissen Zeitdruck, weil auf dem Bergischen Jugendkulturfestival wir halt auch verschiedene Stände hatten, unter anderem den strategisch wichtigen Bierstand, aber halt auch den ein Graffiti-Stand und so ein Techno-Drum-and-Bass-Stand. Und da wollten wir halt auch Flyer verteilen und da sollte halt auch was draufstehen. Und dann hat einfach der Kribbel gesagt, okay, ich nenne das Ganze jetzt Superhelden. Und ich denke mal, er hat sich inspirieren lassen durch die Gemälde im Roten Salon, weil da ja auch überall so Superhelden auch abgebildet sind. Und einige Wochen später, nachdem wir da durch den Kribbel quasi vor vollendete Tatsachen gesetzt worden sind, sagte der Kuno, aber eigentlich ist das doch richtig, richtig klasse. So Superhelden. Ich so, wieso, was meinst du denn? Ja, so inhaltlich. Ja, wieso? Ja, überleg doch mal, das hat eigentlich eine total gute Bedeutung. Was sind denn Superhelden? Superhelden sind Personen, die über übernatürliche Kräfte verfügen und die zum Wohle der Menschheit einsetzen. Und das ist doch eigentlich eine coole Vision. Das passt doch eigentlich genau. Und ich glaube, der Kuno hat recht, dass das wirklich richtig gut passt und dass Superhelden ein Stück weit sogar unsere Identität als Christen ist. Etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, in unsere Persönlichkeit, ob das wir das jetzt so leben, ist natürlich das eine, aber es ist in uns drin, es ist in uns enthalten, ein Stück unserer Persönlichkeit, ein Superheld zu sein. Und auch wenn man das nicht so auf den ersten Blick sieht, möchte ich jetzt gerne erstmal so anhand von drei Punkten hier auch argumentieren, warum ich glaube, dass wir als Christen Superhelden sind. Erstens haben wir ja als Superhelden übernatürliche Kräfte. Sogenannte Superkräfte. Und diese Superkräfte werden in verschiedenen Dimensionen halt auch deutlich. Und ich mache das jetzt mal hier wie Clark Kent. Der hat ja sein Kostüm auch immer unter den Klamotten. Ja, ich höre gleich auf. Und damit euch das quasi auch vor Augen ist, das Cape, ja. Wie äußern sich diese Superkräfte, die wir Christen haben? Und die erste Superkraft, die in mir ist, ist, dass ich in mir eine Kraft habe, die mich, wenn dieser Körper mal wieder zur Erde geworden ist, die mich auferwecken wird und das in mir ewiges Leben gibt. Und das ist schon, ja, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in meinem Körper drin, in meiner Seele drin und wird auch mir, ja, gibt mir ein ewiges Leben. Das heißt, dass alles auch das, also das ist natürlich einmal schön für die Hoffnung für das Leben nach dem Tod, ist aber auch gleichzeitig total entscheidend für mein Leben jetzt und hier, weil es mir eine Perspektive gibt, die weit, weit über das hinausgeht, was jetzt, ich habe jetzt nicht eine Perspektive von 1, 2, 3 Jahren oder 5, 6, 7, 10, 20, 30 Jahren oder bis zur Rente, sondern ich habe eine Perspektive, die geht 100, 200, 300, 400 Jahre weiter, weil ich ewig leben kann und hat einen ganz anderen Horizont. Das finde ich schon mal super. Zweitens, diese Superkräfte, die in dir sind und in mir sind, machen es mir möglich, dass ich ein Leben führen kann, was mich ein ganzes Stück weit unabhängig macht von meinen Lebensumständen. Häufig ist das ja so, sind die Lebensumstände super, dann geht's mir super, sind sie schlecht, dann geht's mir meistens nicht so gut. Und auch gerade so durch die Medien ist das ja auch noch so, dass man irgendwie immer, wenn man irgendwie den Fernseher anmacht, dann sieht man irgendwie schöne, gesunde, meistens auch noch einigermaßen junge Leute, die in perfekten Wohnungen, die aufgeräumt sind, wie bei schöner Wohnen, und die fahren auch mindestens Mittelklassewagen und beglücken sich zum Frühstück mit Fruchtsäften, und auch wenn sie aufwachen, sind sie schon rasiert und die Haare gekämmt, ja, und bei uns sind die Lebensumstände manchmal nicht so, und es macht uns unglücklich, weil wir denken, warum ist das nicht so wie im Fernsehen? Aber das, diese Superkräfte in uns können uns unabhängig machen von den Lebensumständen. Und ich möchte das gerne mal anhand auch des Wort Gottes auch mal hier beweisen, dass die Bibel das ganz klar sagt. Und zwar Philipper 4, da schreibt Paulus: Denn ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen. Ich kann auch im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht. In Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Und das sind ja jetzt nicht meine Worte, sondern das sind Worte von einem Mann, der wirklich wusste, wovon er sprach. Und ich möchte euch gerne nochmal so ein bisschen das nochmal so etwas genauer sagen, wie teilweise auch der Alltag von diesem Paulus aussah. Und da steht im Korintherbrief mal so ein bisschen, was er auch so in seinem Leben so durchgemacht hat. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen. Durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außerdem all noch das, was täglich auf mich einströmt. Und die Sorge für alle Gemeinden. Und ich glaube, das ist super cool, weil die Lebensumstände, wir haben eigentlich in der Bibel wenig Verheißungen dafür, dass so die Lebensumstände sich alle durch das Christsein perfektionieren würden oder alles plötzlich total super ist und dein Portemonnaie wird immer dicker und deine Frau immer schöner und du wirst immer gesünder und auch der Alterungsprozess geht an dir völlig vorbei, sondern das ist ganz häufig so, was auch Christen in anderen Ländern auch noch häufiger bewusst ist, wo das Christsein noch weniger angesagt ist als bei uns, dass die Lebensumstände manchmal ganz, ganz schlecht sind und deren Hoffnung auch hier nicht auf dieser Welt ist. Ja, diese Superkräfte können uns unabhängig davon machen, wie es gerade um uns herum aussieht. Und drittens können sie uns auch helfen, ja, die Lebensumstände zu überwinden. Auch das finde ich genial. Dass wir nicht dazu verdonnert sind, ja sogar eigentlich befreit sind dazu, Sünden nicht mehr tun zu müssen. Fehler nicht wiederholen zu müssen. Auch charakterliche Schwächen überwinden zu können und all das auch zu tun. Nochmal möchte ich hier aus dem Korintherbrief, diesmal aus dem 1. vorlesen. Dort steht auch wieder hier so ein bisschen über die relativen großen Lebensprobleme, die Paulus zu dem Zeitpunkt hatte. Da schreibt er: Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe. Also alles absolut katastrophal. Und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Man schmäht uns, und jetzt kommt das Überwinde, und so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlästert uns, und so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Und zu überwinden, selbst wenn es katastrophal ist, selbst wenn Leute über dich lästern, ist die Kraft in dir zu sagen, ich bin freundlich. ich werde segnen. Und sogar, und ich meine, die Aufgabe ist ja auch schwierig, sogar Leute zu lieben, die es ganz böse sogar mit uns meinen. Ja, und drittens, übernatürliche Kraft. Und das ist eigentlich das Erste, was mir eingefallen ist, ist halt auch, dass es wirklich übernatürliche Kraft in uns ist, die uns heute befähigt, übernatürliche Dinge zu tun. Das heißt, es gibt Christen, die in unbekannten Sprachen reden können, die sie nicht gelernt haben. Es gibt Christen, die in der Sprache reden können, die auf der ganzen Welt nicht gesprochen wird, in der Sprache des Heiligen Geistes. Wir haben das Potenzial in uns, dass wir kranke Menschen gesund machen können, dass wir für sie beten können. Wir haben das Potenzial in uns, dass Gott durch uns zu Menschen reden kann, auch über Dinge, die wir eigentlich gar nicht wissen können. Und da könnte man unglaublich viele Beispiele für bringen, was Gottes Geist eigentlich alles möglich machen kann durch uns, die wir so gar nicht tun können. Ja, wir Christen gleichen zu einem großen Teil Superhelden. Wir haben übernatürliche Kräfte. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, der uns mit den Superhelden, wo wir was gemeinsam haben. Und zwar, habt ihr den Film Spider-Man 1 alle gesehen? Nein? Okay. Dann will ich kurz die Szene wiederholen. Die kommt auch mehrfach vor. Onkel Ben ist quasi so der Stiefvater von Peter Parker, der dann hinterher zu Spider-Man wird. Und Onkel Ben ermahnt immer wieder und sagt, große Macht fordert große Verantwortung. Und er hat recht. Er hat gesagt, in der Bibel steht es einmal, wem viel gegeben wurde, von dem wird man mal viel verlangen. Also wer große Macht hat, so wie du und ich, der hat auch eigentlich eine große Verantwortung, damit was zu machen und das einzusetzen. Ja, und es wäre ja ein Drama, ein Superman, der wirklich alles liegen lässt. Seinen Laserblick nicht einsetzt, den Röntgenblick völlig vernachlässigt und auch das Fliegen gar nicht macht, sondern immer nur mit dem Bus fährt. Genau, so gesehen haben wir auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, das ist manchmal gar nicht so ganz einfach. Leute, manchmal brauchen wir auch den Anstoß von außen zu sagen, hey, setz doch deine Superkräfte ein, mach das doch. Ein Beispiel dazu. Der berühmte Pastor Bill Hybels, ist der Pastor von der Willow Creek Gemeinde in Chicago. Der traf eines Tages einen Mann und berichtet von dieser Begegnung. Ich lese das mal kurz vor. Vor vielen Jahren sprach ich in Willow Creek mit einem Mann, der von sich selbst sagte, die geistliche Gabe des Gebens zu haben. Mal ganz kurz erwähnen, das steht in der Bibel, dass es Leute gibt, die diese Gabe von Gott bekommen. Die Gabe des Gebens, darunter verstehe ich jetzt mal, dass Leute die Möglichkeit haben, viel Geld zu verdienen, wenig auszugeben und viel abzugeben. Und jemand sagte, er hätte diese Gabe. Vorher hatte er mir allerdings gesagt, er hatte damit angegeben, dass er nur 2 Tage in der Woche arbeiten musste und den Rest der Zeit mit Golfspielen verbrachte. Vom Heiligen Geist veranlasst, fragte ich ihn, ob er seine Gabe des Gebens entsprechend ihres vollen Potenzials entwickelte. Ich erklärte ihm, dass ich mit einem fast überwältigenden Gefühl der Verantwortung für die 3 Gaben lebte, die Gott mir gegeben hatte. Leitung, Evangelisation und Lehre. Ich sagte ihm, wie sehr ich mich danach sehnte, eines Tages von Gott zu hören, gut gemacht, Bill. Du hast die Gaben, die ich dir anvertraut habe, optimal genutzt. Gut gemacht. Dann gab ich die Herausforderung an ihn weiter und fragte ihn, ob er bereit sei, seine Gabe des Gebens so ernst zu nehmen. Es ehrt ihn, dass er diese Herausforderung annahm und begann, weit mehr als seinen 10. zu geben. In den letzten 10 Jahren nahm er mich an jedem Gottesdienst am Heiligabend beiseite und steckte mir einen Umschlag mit einem Scheck über einen ansehnlichen Betrag für unsere evangelistischen Dienste zu. Solange Sie Ihre Gabe treu verwalten, erklärte er mir jedes Mal, werde ich auch meine Gabe treu verwalten. Wir sitzen im gleichen Boot, Bruder. Ich schreibe ihm jedes Mal zurück und bedanke mich bei ihm dafür, dass er seine Gabe ernst nimmt. Und vielleicht ist das heute auch so ein Stück Appell, das zu tun. Es gibt immer wieder Beispiele dafür, wo das, ich habe ein Beispiel mal gelesen, da ist ein Mann, der von ganzem Herzen Kindergottesdienste und Jungschargruppen veranstaltet in Krisengebieten. Und jemand war da, der wollte sich das mal angucken. Und dann hat der Leiter etwas vorgelesen aus der Bibel und er konnte ganz schlecht lesen. Und der sich das angeschaut hat, der musste auch darüber lachen, dass, ob er den nicht besser lesen könnte. Und dann sagte der Leiter davon, sagte, hey, ich kann nur so gut lesen, aber ich setze alles ein von den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Ich tue das so gut ich irgendwie kann, tun Sie das auch? Und ich glaube, das ist der Punkt. Große Macht erfordert auch große Verantwortung. Einmal das zu entwickeln, weil das ist ja eine Sache, man kann das ja nicht sofort. Guck mal, als Spider-Man von der radioaktiven Spinne gebissen wurde und dann sich quasi in Spider-Man erst verwandelt hat, hatte er anfangs auch Probleme, diese Netze so zu switchen und damit durch die Häuserschluchten von New York City zu schwingen. Ja, das ist auch häufig dann schiefgegangen und es gegen irgendwelche Häuserfassaden auch so geklatscht und manchmal irgendwie ging das gar nicht. Man muss das erst entwickeln. Und das müssen auch wir. Und genauso hatte auch Spider-Man seine Probleme damit, so charakterlich. Nur weil du ein Superheld bist oder ein Christ bist, heißt das ja nicht, dass du jetzt auf Anhieb irgendwie irgendein Doll charakterlich besser wärst als andere Menschen. Spider-Man hatte so auch seine Probleme damit, jetzt plötzlich diese Fähigkeiten, die Machtgaben, nicht irgendwie halt vielleicht auch für seine eigenen Racheempfindungen oder seine eigenen Empfindungen so zu missbrauchen. Und auch bei uns ist das klar, auch diese charakterlichen Sachen daran zu arbeiten, zu sagen, okay, ich bin jetzt Christ und trotzdem will ich diese Verantwortung dafür ernst nehmen. Wie das ja auch der Peter Parker ja schließlich auch gemacht hat. Letzter Punkt, was wir mit Superhelden gemeinsam haben, ist, jetzt muss ich mal so ein bisschen seelsorgerlich sprechen über so die Superhelden, die sind manchmal irgendwie einsam und fühlen sich irgendwo wie Fremde in dieser Welt. Weil die Superhelden häufig merken, irgendwie das, was sie so machen, wird ganz häufig missverstanden. Da gibt's dann irgendwo, da macht man eine tolle Aktion und in der Presse wird das Ganze total verrissen. Da hat jemand irgendwo ein Gebet für die Stadt und das bekommt die Bild-Zeitung mit und das steht dann direkt überall hier Sekte XY und Achtung, Vorsicht, die Polizei und was weiß ich was. Ne? Und es wird total verrissen. Oder andere Leute machen Vorwürfe, da ist jemand engagiert und bekommt dann den Vorwurf, ja warum machst du nicht noch mehr? Oder du könntest es doch, das war nicht gut oder man bekommt viel Kritik oder es werden einem falsche Motive unterstellt und ja, man bekommt plötzlich viel Gegenwind, wenn man sich da auch einsetzt dafür. Und irgendwie manchmal ist das auch echt ein Spagat, so irgendwie auf der einen Seite seine Superkräfte einzusetzen und seinen Dienst am Wohle, an der Rettung der Menschheit voranzutreiben und seinen Alltag auf die Kette zu bekommen. Peter Parker hatte echt Probleme mit. Er verliert seinen Job als Pizzabote, weil er so häufig zu spät gekommen ist und hat auch, muss erstmal klarkommen, er möchte gerne mit der MJ ja quasi zusammenkommen und ja, irgendwo hat er es auch häufig nicht so hinbekommen, dann zu den Rendezvous dann auch pünktlich zu erscheinen, weil wieder irgendwo ein Einbruch war. Klar, das kann man lernen, aber doch häufig kommt es dazu, dass die Umwelt um uns herum, das, was wir tun, nicht akzeptiert. Und so ist das immer eine Sache, wenn man halt, wie Michael jetzt auf dem Familienfest, auch von seinem Glauben erzählt, dann, du weißt nie, wie das vorher ausgeht. Das kann auch sein, dass man im besten Fall vielleicht noch mitleidige Blicke erntet, und Kopfschütteln, aber es kann auch sein, dass Leute richtig sauer werden und einem richtig die Meinung sagen und sagen, dass, da haben wir doch keinen Bock drauf und lass uns damit in Ruhe und da haben wir keinen Bock drauf. Es gibt so einen Dokumentarfilm, der heißt Die Unglaublichen und da geht es zum Beispiel um so einen Zeugenschutz, so ein Superheldenschutzprogramm und dass alle Superhelden straffrei ausgehen, die ihre Superkräfte nicht mehr einsetzen und die versuchen dann alle in normalen Jobs unterzukommen und das nicht mehr so ganz normal zu sein. Auch Peter Parker macht das. Irgendwann hat er die Nase so voll von seinem Spider-Man-Getue und irgendwie die Presse dankt ihm das in keinster Weise. Und er will einfach ganz normal sein. Und wenn irgendwo ein Unglück passiert, ihm will es einfach egal sein. Er guckt drüber weg und ist mir doch egal, wenn da was schief geht. Ich tue jetzt nur noch mein Ding und ich will jetzt nur noch Karriere machen und ich könnte beruflich schon viel weiter sein. Und das fühlte sich erstmal gut an. Und doch ist das so, wenn Superhelden eigentlich das ignorieren und ihre Gaben nicht mehr praktizieren, dann sind die Folgen eigentlich so ein Sinnverlust, eine Trägheit und letztendlich eigentlich auch Langeweile. Gut, man kann sich natürlich schon auch gut ablenken, aber eigentlich ist es doch, wenn man das einmal geschmeckt hat, ist es doch ganz schön so ein Stumpfsinn. Und ich glaube, dass man immer wieder in der Gefahr steht, auch zu sagen, ach, irgendwann, wenn man das dann irgendwie vielleicht auch aufgegeben hat, auch zu überlegen, oder auch irgendwann kommt man an den Punkt, wo man denkt, ich nicht unbedingt. Ich, ja, ich könnte vielleicht, aber die Gründe sprechen dagegen. Und das geht im Moment nicht. Und aus den Gründen kann ich das jetzt nicht. Und ich bin jetzt schon einmal gesteinigt worden, das reicht. Oder ich kann das jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt einmal Schiffbruch erlitten wie Paulus. Das geht jetzt. Bei mir geht das nicht mehr. Oder halt auch irgendwann an den Punkt zu kommen und sagen, ich glaube gar nicht, dass Gott mich wirklich berufen hat dazu. Ich glaube gar nicht, dass ich ein Held sein kann für Gott. Für jemand, der etwas tut, was wirklich Ewigkeitsbedeutung hat. Und auch hier nochmal einen kleinen Film, den ich einspielen möchte. Könntest du einmal die Lichter vorne runterziehen, den Ton hochfahren?